Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Folge 70, Table Podcast. Wir sind heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, ihr seid auch heiß wie Frittenfett. Und wenn ich sage wir, heißt das natürlich, bin ich alleine. Podcast Elite. Jede Folge aufs Neue. Ich kriege das Wort einfach nicht raus. Podcast Elite ist am Start. Klingeln können sie nicht. Die habe ich abgeschaltet, weil mir fehlen die Knöpfe. Warum, erzähle ich gleich. Aber wir heißen einfach den lieben Mo erstmal herzlich willkommen. Hi Mo. Warum bist du hier, was trinkst du und warum siehst du so geil aus?
Hallo, was ich trinke, verrate ich dir erst später.
Ja, okay, alles klar. Lassen wir erstmal die anderen noch rein.
Ne? Ja, lass die anderen auch mal rein, die stehen hier schon den ganzen Tag vor der Tür. Die haben versucht zu klingeln, aber ging nicht.
Nee, Julian steht Schlange, habe ich gehört.
Ja. Jo, das kann ich definitiv mit am besten. Ich grüße euch.
Geil. So, und wer es geschafft hat, aufs Folgenbild zu gucken, der weiß auch ganz genau, wer jetzt noch da vor der Tür steht. Wer ist denn da noch? Hallo?
Hier ist der Martin. Hallo zusammen.
Hallo, lieber Martin. Ja, dann fangen wir doch mit dir an. Ey, wie geht es dich und was bist du so am Trinken dran?
Mir geht's fantastisch und ich trinke wieder mein altbewährtes und geliebtes Moritz Fiege.
Oh, Moritz Fiege.
Ja, wow. Natürlich.
Guter Mann.
Als Bochumer.
Ja, genau, als Bochumer. Mo, was ist mit dir? Moritz Fiege oder gehst du fremd?
Alter, ich gehe halt fremd. Ganz weit im Norden. Habe ich hier so ein Jever am Start, nicht? Friesisch herb ist das zwar auch, aber nicht so herb wie das Moritz Fiege, nicht? Aber schmecken tut er trotzdem. Also, ja, aber eigentlich habt ihr schon recht. Fiege sollte eigentlich drin sein.
Norddeutsche Limo.
Ist aber heute, ist aber alle gewesen.
Ah, Mist. Ja, vielleicht in Folge 71 wieder, ne? Wer weiß, vielleicht kriegst du noch gebacken bis dahin oder geholt, keine Ahnung. Julian, was ist mit dir? Teechen oder Wasser oder?
Nö, ja doch. Wasser, aber in Kombination mit einem Edelstahl rum. Grüße gehen aus an Lennart. Jam, jam, jam.
Wie immer. Oh, lecker Edelstahl rum. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Würde ich mal behaupten. Aber sonst geht's dir gut, ja?
Ja, doch, du. Ansonsten will ich mich nicht beschweren.
Ja, ich sag mal, mit Edelstahl rum aus der Spezialitätenbrennerei kann es einem ja nur gut gehen, ne?
Geht steil nach oben, auf jeden Fall.
Siehst du? Ja, gut. Ich hab's noch nicht geschafft, zur Spezialitätenbrennerei zu kommen oder beim Lindert mal vorbeizuschauen. Deswegen habe ich mir noch eben mal. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben Ende April und ich habe noch nicht einen Rum dieses Jahr, also selbst gekauft und getrunken. Ich habe auf dem Headblast natürlich eingetrunken.
Wollte ich gerade sagen, ich habe es gesehen.
Ja, aber ich habe noch keinen gekauft und der ist mir heute ein, da habe ich noch nie gesehen, Ron Centenario, 5 Jahre alt, keine Ahnung, Rum aus Costa Rica, habe ich mir jetzt mal so gegönnt, mal wieder, dass ich meine eigene Flasche zu Hause habe. Dann wird natürlich noch mit Wasser nachgespült und was habe ich heute hier noch, eine Fritz Spritz Bio Apfelschorle. Die knallt ordentlich rein, würde ich mal behaupten.
Boah.
Mega, auf jeden Fall. Und dann haben wir ordentlich Blubbelwasser dabei. Der Julian ist schon am Malen, wie man hört. Der Moritz, der ist auch am Malen nebenbei.
Ich bin auch am Malen, ja, alle hier fleißig. Ah. Ich hoffe, ihr seid auch am Malen, die zuhören.
Ja, oder am Autofahren.
Ja.
Oder beides. Fahren.
Dann wäre Malen blöd.
Malt mal mehr Minis, auch beim Autofahren, kein Problem. Gibt auch bald jetzt hier die selbstfahrenden Autos. Die können auch nicht von der Polizei angehalten werden. Habe ich letztens gesehen im Internet, war ganz interessant.
Sind die denn erlaubt? Da gab es doch mal so eine Diskussion, dass das nicht geht. Und die müssen doch selbst entscheiden, ob sie jetzt jemanden umfahren oder in den Gegenverkehr.
Genau.
Oder umfahren, genau.
Ja, weiß ich nicht. In Amerika geht alles, ne?
Ja, stimmt.
Das stimmt. Da habe ich mal eine Pizza von einem selbstfahrenden Tesla geliefert bekommen, wo keiner drin saß.
Siehste?
Ja, das war der Hammer.
Meinst du, man kann sich da auch, wenn so dein Nullen-Oil alle ist oder so, nachts, kann man sich das auch liefern lassen?
Das weiß ich nicht, ob GW das auch schon anbietet, aber dauert bestimmt nicht mehr lange.
Marktglück, aber mit so einer kleinen Drohne kommt dann das Nullenäul geflogen durchs Fenster.
Ey, Zitadelle-Lieferservice, das wäre geil, ey. Mega. Ja, da geht ja einiges ab in Amerika und was bei uns abgeht, schauen wir jetzt auch mal. Was geht ab? Martin, was geht denn ab bei dir außer Pizza aus Amerika?
Ja, bei mir steht alles wieder unter dem Zeichen von Star Wars Legion oder fast alles. Am Samstag war ich eigentlich ja für ein Malifaux-Turnier angemeldet, aber da ich es nicht auf die Kette gekriegt habe, mal das Regelbuch komplett zu lesen, geschweige denn irgendein einziges Spiel vorher zu absolvieren, fand ich das dann doch nicht so sinnvoll, habe das dann doch erstmal wieder abgesagt und bin aber stattdessen dann zu einem Legion-Turnier gefahren, nach Bergheim, zu den, wie heißen sie? Bettburger Tabletop-Freunden, glaube ich. Und habe da 3 Ründchen Legion gespielt, in sehr netter Atmosphäre, mit netten Menschen. Und ich habe grandioserweise mein Tagesziel auch erreicht und den letzten Platz abgeräumt. Als Trophäe habe ich dann eine rosa Han Solo-Büste mit nach Hause nehmen dürfen. Und war natürlich stolz wie Oscar. Und gleichzeitig in der Mittagspause kam dann jemand vorbei, der mir dann noch meinen letzten Legion-Großeinkauf vorbeigebracht hat. Ein sehr netter, aber ein bisschen verrückter Typ, denn der hat mir so viel Galaktische Republik und Schattenkollektiv-Zeug verkauft für ein Viertel dessen, was es im Moment kostet. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Das heißt, hier steht jetzt sehr, sehr viel Zeug rum, wo ich mich mal einarbeiten muss. Ja, und zu guter Letzt, Malifaux hatte ich jetzt schon erwähnt, da habe ich mir auch noch ein paar zusätzliche Minis bestellt, abgesehen von denen, die ich ja dem lieben Sali abgekauft hatte. Die habe ich jetzt bis auf eine Figur auch schon bemalt. Und das nächste Etappenziel ist jetzt auf jeden Fall der Malifaux-Einstieg. Ja, das geht so bei mir ab. Wie sieht es denn bei euch aus?
Boah, also ich bin gespannt auf deinen Malifaux-Einstieg. Erstmal, also wenn die Folge jetzt schon raus ist, haben wir beide uns schon Star Wars Legion um die Ohren gehauen.
Richtig.
Richtig, genau. Insofern, ja, bin mal gespannt. Mo, was ist denn bei dir gerade so am Start?
Ja, ich habe ja letztens gesagt, dass ich so viele Miniaturen habe, die ich noch bemalen muss. Mit den Age of Alexander Sachen. Da habe ich mir den Haufen so angeguckt und dachte mir so, boah, ey, das waren bestimmt so 60 Minis oder so.
Hast verkauft?
Nee, hab ich nicht verkauft. Habe ich mir direkt gedacht, fange ich doch mal direkt eine Massenarmee an. Für One-Page-Rules. Weil ich habe nämlich online mal ein bisschen reingezockt in One-Page-Rules. Auch gegen den Ami. Das war sehr witzig. Und habe mir jetzt tatsächlich Tyranniden geholt. Ich meine natürlich, wie heißen die? Alien Hives oder so bei One-Page-Rules.
Das hat natürlich gar nichts. Konntest du nicht warten, bis die neuen Modelle rauskommen?
Nee, tatsächlich nicht. Weil ich ja damals mehr oder weniger mit Tyranniden überhaupt angefixt wurde fürs Hobby. Mit der Kampf um Makrage-Box, wer sich erinnert. Ich weiß gar nicht, welche Edition das war, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
Julian sagt 3, 5, 4, 5, 4, 5.
Vierte, ja, könnte vierte gewesen sein.
Ich meine vierte oder fünf.
Ja, genau. Aber ja, genau, damit bin ich eingestiegen. Ich habe tatsächlich sogar noch meine alten Modelle hier rumfliegen gehabt und dachte mir so, boah, ich wollte schon immer mal so eine geile Tyranniden-Armee haben, jetzt mache ich das doch einfach mal. Und habe dann natürlich nach dem Spiel, war ich halt auf Kleinanzeigen und da hat jemand ohne Ende für einen sehr, sehr guten Preis Tyranniden verkauft. Und jetzt habe ich hier 60 Hormaganten auf dem Tisch.
Wie viele Punkte sind das bei One-Page-Rules?
60 Hormaganten müsste so um die 1000 Punkte sein. Ja, je nachdem, wie man die, wenn ich die voll ausrüste, sind glaube ich sogar 1200 knapp.
Du kriegst ja schon ordentliche Spielchen hin, würde ich mal sagen.
Genau, also normalerweise spielt man ja so auf, ich denke, die meisten spielen so um die 2000 Punkte. Gibt auch mehr, welche, die mehr spielen. Aber irgendwie hat sich, glaube ich, 2000 so etabliert. Ich glaube, das sind dann so um die 10 Regimenter oder sowas, die du halt stellen darfst, weil es ist ja auch begrenzt bei One-Pitch-Rules. Ja, aber das Spielsystem hat mir auf jeden Fall echt Bock gemacht, dieses I-Go, You-Go halt eben nicht zu haben, sondern abwechselnde Aktivierungen machen immer Bock. Erstaunlich taktische Tiefe, obwohl es von den Regeln halt wirklich echt sehr, sehr simpel ist. Und es geht auch super schnell, ne? Ich habe halt mein allererstes Spiel gemacht, habe noch nie gespielt, halt online auch noch über einen Tabletop-Simulator und ich glaube, wir waren auch direkt auf 2000 Punkte und waren innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, fertig. Was schon
mit,
echt.
Mit aufbauen und abbauen?
Mit oder? Aufbauen und Zwischenfragen. Ja, aufbauen und abbauen auf dem Tabletop-Simulator ist natürlich sehr fix, ne?
Ach so, ja, gut.
Aber genau, inklusive aufbauen, abbauen, Frage stellen, 50 war, sich überlegen, was nochmal was war und so weiter. Ja, aber ging echt gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So viel Spaß, dass ich jetzt hier ohne Ende Tyranniden bemal. Aber macht auch mal wieder Bock. Und das ist halt so auch ein bisschen die Armee, die ich früher schon mal immer haben wollte. Und deswegen...
Jetzt mit guten Regeln.
Genau, jetzt mit guten Regeln.
Oder warten wir mal die 10. ab. Kannst du eventuell auch für die 10. Warhammer 40k spielen, wenn die gut wird.
Ja. Ja. Vielleicht.
Ich glaube, Warhammer Fest ist jetzt an dem Wochenende, wenn unsere Folge rauskommt, oder? Ja.
Ja, das kann sein. Stimmt. Ja, was ich tatsächlich wieder mache, ist, mir mal wieder ein bisschen Fluff reinziehen für 40k. Das macht mal wieder Bock. Also gibt es ja echt ein paar coole Podcasts, auch hier von Magabotato und so. 1000 für, nicht 1000 für den Imperator.
Da haben wir es wieder.
1000 für den Imperator und die anderen. Beim Imperator nichts Neues, ja.
Da haben wir es dann wieder.
Imperiumsleute da, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Grüße gehen raus und so weiter. Genau, macht auf jeden Fall Spaß, da mal wieder ein bisschen reinzuhören und dabei ohne Ende Hormaganten zu bemalen. Ich habe jetzt einen Farbschema, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Könnt ihr euch im Discord angucken, ne? Alle mal ab in Discord. Ja, also damit werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun haben. Neben den 60 Hormaganten kommen ja noch ein paar Thermaganten dazu. Irgendwie auch nochmal 20 und dann noch 2 Carnifex, da habe ich ein paar Tyrannidenkrieger und so Zoantrophen und so. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen was auf dem Tisch. Aber ich bin motiviert.
Also 2000 Punkte sind in greifbarer Nähe.
Das sind tatsächlich, glaube ich, dann sogar fast 3000 Punkte, was ich
auch. Ach du Scheiße.
Ja, ich war halt auf einer kleinen Shopping-Spree auf Kleinanzeigen. Aber ich glaube, Tyranniden sind auch gerade nicht die stärksten in 40k. Deswegen habe ich gerade das Gefühl, dass man da sehr, sehr billig rankommt.
Ja, ich glaube, weil es neue Modelle geben wird, genau. Wirst du jetzt viele bekommen. Ne?
Und ich glaube nämlich auch diese Ansage, dass die Modelle jetzt, dass jetzt neue Modelle kommen, hat viele dazu veranlasst, ihre Sachen online zu stellen. Deswegen gab es da echt ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich habe echt ein paar Schnapper da gemacht. Also ich muss sagen, für das, was ich jetzt alles habe, habe ich echt weniger bezahlt als irgendwie für, weiß ich nicht, 15, 20 Infinity-Modelle. Das ist schon echt in Ordnung.
Ja, und alle Tyranniden-Spieler, ne? Mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, oder?
Genau. Ja, einige sind natürlich schon bemalt gewesen und so weiter, aber gerade bei so Hormaganten, wenn du da so viele auf den Tisch stellst, die entfärbe ich jetzt nicht. Da sprühe ich einfach drüber mit Grundierung. Das ist zwar ein bisschen dicker dann die Farbe und weniger Details, aber mein Gott, in der Masse fällt das dann nicht mehr auf. Bei den anderen Sachen, bei den Cardifexen und so, habe ich schon drauf geachtet, unbemalte mit zu besorgen. Ja, aber genau. Das geht ab. Ich glaube, beim Stichwort Tyranniden kann der Julian auch was dazu sagen. Habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal vom alten Schwarmoper. Willkommen im Club.
Juhu.
Ja, ist sehr schön zu hören, dass das mal deine erste Armee auch war und dich dann da deinen Weg wieder hin zurückgeführt hat. Finde ich sehr gut. War ja bei mir tatsächlich damals auch vor, kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern, der Grund damit anzufangen, weil mir die in der zweiten Edition schon gut gefallen haben. Wie du sagst gerade, bei eBay gefühlt geht da gerade alles irgendwie weg. Ne? Wahrscheinlich, weil die alten Modelle loswerden wollen, was mir jetzt auch komplett egal ist. Ich habe da jetzt auch noch ein, zwei Viecher da geschossen. Hier, den hatte ich ja auch auf Discord gezeigt. Also die Zuhörer sehen ihn jetzt nicht, aber hier die Exocrine Haros Packs, den habe ich
also da der mit bekommen. Der Pistole als Kopf.
Ja, mit dem Phallus als Kopf.
Sehr große. Ja. Naja, da hat jemand irgendwelche Probleme. Oder mit dem großen Maul. Das ist dann das Pendant.
Die können die Gegner aus so ein
ja, einsaugen, der konnte die mal aufessen. Oder ich glaube, aktuell kann der regenerieren oder so, aber keine Ahnung. Ne? Ja, ich bin auch gespannt auf die 10. Weiß nicht, hört sich erstmal okay an, aber hat die 9. sich am Anfang auch und dann wurde das so aufgeblasen, dass alles wieder mega unübersichtlich wurde. Deswegen, mir geht es erstmal hauptsächlich auch um die Modelle, die finde ich halt einfach schön. Ich freue mich auf die neuen Modelle, die werden wahrscheinlich bei mir auch Einzug finden, zu meinen anderen 800 Millionen Tyranniden, die ich habe hier. Ich bin auf einem guten Weg, das ist auch der Hauptpunkt, was geht ab, alle meine Tyranniden bemalt zu haben. Es stehen noch zwischen mir und dem Endziel, alle Tyranniden bemalt zu haben, 6 Tyrannienkrieger.
Boah. Oha. Wie viel hast du dann?
Aktuell, also an Punkten oder an Modellen?
In Gramm.
ist ja fast alles Kunststoff, das kann ich dir nicht sagen. Müsste ich auf einen großen Tisch stellen und dann den Tisch abziehen und dann mal gucken, was da los ist. Ich weiß nicht, letztens hatte ich mal irgendwo da aus Spaß für One-Page-Rules zusammengerechnet, das waren 17.500 Punkte. Ach, du bei One-Page. Und ich glaube, GW aktuell so 10. Warte mal, da ist er runtergefallen.
Jetzt nur noch 5 Modelle.
Ja, genau. Das ist wieder bestimmt wieder, was die Punkte angeht, irgendwie sehr inflationär verfällt alles. 12.000 Punkte ungefähr.
Boah.
Genau.
Man ändert sich ja jetzt
das,
noch.
Das schwankt ja eh alles immer, ne?
Naja, genau. Boah, da kannst du ja einen Tyranniden-Tag machen und 5 Leute ins Hobby einführen. Jeder 2.000
oder,
Punkte Tyranniden.
Oder hart abschrecken.
Oder hart abschrecken, genau.
Genau, ja. Nee, ich habe auf jeden Fall, die sind ja auch über, ich habe meine ersten Tyranniden-Figuren 1990 bekommen. Ne, mit der StarQuest-Box und aus Second Edition. Und seitdem hat sich das halt alles ein bisschen angesammelt über die Jahrzehnte.
Ja. Gab es zwischendurch schon mal neue Modelle? Ja, ne?
Mit der 3. kamen neue Modelle. Da gab es ja den Grinse-Carnifex und den lächelnden Schwarmtyranten aus Metall.
Aber da gibt es auch keine neuen, ne? Die kommen wahrscheinlich jetzt erst, ne?
Wie?
Von Carnifex?
Ja doch, dann gab es ja jetzt das Kunststoffmodell, was ja jetzt aktuell noch ist, seit ein paar Editionen. Und ob da jetzt neuer kommt, weiß ich nicht. Da gab es ja dieses Teaser-Video. Das eine sah so aus wie ein Screamer-Killer. Ich weiß nicht, ob die da eine neue Inkarnation von an den Start bringen. Die haben ja jetzt zumindest den geflügelten Tyranniden-Krieger, Alpha-Krieger da gezeigt. Da habe ich große Hoffnung, dass es wieder normale geflügelte Tyranniden-Krieger gibt. Dann kann ich meine alten mit den Forge-World-Flügeln wieder an den Start bringen. Ja, aber keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Also die neuen Modelle sehen erstmal so ganz gut aus. Kann ich mitleben. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ich muss sagen, die Thermaganten, die sehen ja fast 1:1 aus wie die alten, oder? Ich habe da jetzt keine
Unterschied gesehen. Ja, die sind ein bisschen detailreicher, glaube ich, was so den Panzer angeht. Und so, die anderen waren ja sehr, also die waren, glaube ich, ein bisschen schlanker, oder die sind ein bisschen schlanker und alle von den Posen noch gleicher.
Mal gucken. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ne, wenn man
mit ihren
ein bisschen unterschiedliche
sehr geraden Schwänzen, darf man das hier sagen?
Schwänze darf ich immer sagen, ja.
Genau. Ja, ich bin gespannt, ob es dann halt auch die Hormaganten neu gibt, wahrscheinlich. Ja, und das ist jetzt aktuell so ein bisschen mein Fahrplan, die noch fertig zu machen, beziehungsweise die liegen gerade in Gladbeck. Nächste Woche bin ich in NRW, dann hole ich die aus der Bitbox und dann werden die zusammengebaut und angemalt und dann weiß ich trotzdem noch, was ich noch alles andere zu tun habe. Ist ja nicht so, dass ich nicht noch ein paar andere Klamotten habe, ne? Aber das ist mein Problem. Ansonsten habe ich noch, was geht ab, noch eine Sache, die ist mir jetzt zufällig in die Hände gefallen. Wann kommt die Folge raus? Nächste Woche.
28.04.
28. Okay, bis dahin ist das auf jeden Fall schon mal beim Sali gelandet. Ich habe mich mit dem für einen Donnerstagabend jetzt oder Nachmittag verabredet. Da wollen wir wahrscheinlich Star Wars Legion spielen. Zumindest werde ich den mir gleich noch vorschlagen. Und dann noch ein Überraschungsspiel, weil ich habe nämlich jetzt, guckt mal hier, ratet, was ist das? Eine Starterkiste voran.
Das sieht aus wie Battletech, ja.
Genau. Laber nicht. Was ist denn mit euch allen los auf einmal?
Ja, da wird er sich ja richtig freuen. Nein, ist halt nur die Starterkiste mit 2 Figürchen, aber ich will das einfach mal ausprobieren und dann mal gucken, wie das ist.
Ich habe von Uwes altes Battletech auch getauscht gegen meine Wookies. Also ich habe auch bald. Das ist noch nicht bei mir, aber
ja.
Liebe Grüße an Uwe.
Ja,
Ja, ich, Uwe hat jetzt mehr Wookies?
Ja, Uwe ja, hat das Scheiße. Ist, mehr wir können jetzt dreimal Wookies spielen. Meine Box wird die dritte.
Ja. Wow, ja. Das war gut. Kannst du das nochmal machen?
Ja, musst du zurückspulen im Podcast.
Mach mal einen Button dafür.
Genau. Ist begrenzt, ja.
Ja, genau. Also das ist so bei mir abgegangen. Oder
geht das geht bei dir ab? Ja, guck mal, dann haben wir doch mit dem begrenzten Button direkt einen Übergang in was geht ab bei mir. Denn wie ihr hört, seht ja nicht, hört wahrscheinlich auch nicht. Also wir sind wieder zurück. von der Technik her wieder zurück bei, also Podcastern wird das was sagen, bei Zencaster. Die hatten nämlich ihre Pläne umgestellt und da sind wir kurzzeitig auf Studiolink umgestiegen. Ihr habt es wahrscheinlich in der Tonqualität ein bisschen gehört. Ich muss ein bisschen mehr abmischen und da ich das nicht kann, haben wir bestimmt ein bisschen gehört. Jetzt haben wir aber gesagt, oder was heißt wir? Also die ganze Podcast-Crew hat gesagt, ja komm ey, scheiß drauf, kaufen wir eine Figur weniger, dann zahlen wir aber jetzt für Zencaster. Dafür haben wir hier ordentlich Aufnahmequalität und es flippt. Es ist unkompliziert und wir können einfach geil einen Podcast aufnehmen. Ja, und deswegen läuft jetzt Zencaster hier bei uns in der Bezahlversion. Studio Link habe ich natürlich vorher auch noch kurz gekauft. Falls Zencaster mal ausfällt, haben wir ein Fall-Backup oder wie heißt das? War egal. Auf jeden Fall wird keine Folge mehr ausfallen und wir werden euch immer mit neuen Folgen beliefern können. Insofern hier nochmal kleine interne Werbung, ne? Oder wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ihr kennt es ja, wir haben immer so ein PayPal, ja, wie soll ich das nennen? Trinkgeld, Sparschweinchen da rumstehen. Da könnt ihr den ein oder anderen Euro reinschmeißen, um das Projekt hier weiterhin zu unterstützen. Oder auch, dass wir beim offenen Tabletop-Treff ein bisschen Gelände stellen können oder mal erneuern können, auswechseln können und die Raummiete bezahlen. Ne? Da geht die ganze Kohle für drauf. Könnt ihr gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Oder kommt beim Treff vorbei, da unterstützt uns auch. Ja, weiterhin geht bei mir so ein bisschen, machen wir erstmal den Punkt. Für alle, die uns bei Spotify hören, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben und zu abonnieren, ist ja natürlich klar und Ehrensache. Ne? Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, unter Spotify Kommentare zu schreiben. Also standardmäßig steht da immer drunter, wie fandet ihr die Folge? Und die Kommentare, die könnt ihr gerne schreiben und wir werden die dann auch in den Podcast-Folgen vortragen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, denn in Folge 67 war das, glaube ich. Genau, in Folge 67 haben wir nämlich vom lieben Michael, der Angry Mike, der hat das nämlich mal genutzt und hat geschrieben, Mega-Folge, vielen lieben Dank für die Grüße und lieben Gruß vom ganzen Werkelkeller-Team zurück. Ihr habt uns mal wieder auf die beste Art die Ohren versüßt. Liebe Grüße, Michael. Und ihr seht, egal was ihr da reinschreibt, ja nicht egal was ihr da reinschreibt, aber wenn ihr da was reinschreibt, gucken wir uns an und dann wird es hier auch vorgetragen in der Folge. Gab es aktuellen welche? Nee, noch nicht. Also Folge 69 und 70 könnt ihr auf jeden Fall nochmal Kommentare reinhauen. Wir können auch Fragen stellen, wo ihr Auswahlmöglichkeiten habt. Können wir gerne machen. Müsst ihr nur nutzen, weil sonst, wenn da kein Feedback kommt, dann machen wir uns auch nicht die Arbeit. So, jetzt hobbytechnisch. Ja, gut, Podcast ist auch Hobby, aber so hobbytechnisch habe ich jetzt zum ersten Mal was abbestellt.
Nein. Du wusstest gar nicht, dass das geht vorher, ne?
Was ist denn da los? Ich wusste gar nicht,
dass das geht, genau. Also die Leute, die im Discord unterwegs sind, die wissen das schon. Ich hatte für Malifaux die Bayou das neue Angler-Keyword vorbestellt. Ich glaube schon im Dezember oder so, keine Ahnung. Und jetzt haben wir Ende April. Es ist immer noch nicht in Aussicht, dass es geliefert wird. Der Giraldes, der hat jetzt auch gerade eben den Master zu Ende bemalt. Und dann dachte ich mir, das habe ich 4 Monate lang drüber nachgedacht, bin in die Vorkasse gegangen und es kommt und kommt und kommt nicht. Meine Malifaux-Runde ist auch ein bisschen zurückgegangen, also ist weniger gespielt worden. Ich so, brauchst du jetzt noch das 5. Keyword? Und habe dann gesagt, nee, Fabi, frag mal, ob sie stornieren. Und dann haben sie wirklich storniert. Und ich habe ein bisschen in Farben und eine neue Matte investiert. Also, es ist im Hobby geblieben, aber ich habe echt mal was abbestellt. Hm. Ja.
Wie fühlst du dich jetzt damit?
Puh, also Therapiestunde hier, ne? Also, ja. Mir geht's gut. Ich fühle mich erleichtert. Zum einen, die Figuren hätte ich alle zusammenbauen müssen und wer Malifaux-Figuren zusammengebaut hat und eine Rollstuhl-Oma hatte, der weiß Bescheid. Ja, aber so denke ich mir, ist das wieder ein Beweis, dass man nicht immer sofort zuschlagen sollte bei gewissen Dingen, sondern erstmal drüber nachdenken und mal gucken, weil irgendwann verfliegt der Hype. Aber dann hast du Figuren vielleicht schon da, oder Martin?
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hast du ja auch in eine X-Wing-Matte reinvestiert und das kann ich natürlich sowieso nur gut heißen.
Ganz mir ist aber hättest du was gesagt? Ich habe noch eine hier.
Ja, ich wollte, ich muss halt ja irgendwie reinvestieren. Ne?
Ja, aber also, die hat ja nicht den neu aus der Verpackung Geruch dann. Das ist ja nicht dasselbe. Ne?
Richtig. Genau. Und hast du denn eine Matte von Kraken Wargames?
Nee, ich habe tatsächlich eine selber gestaltete.
Siehst du? Ich habe nämlich eine von Kraken Wargames dann mir organisiert, damit wir nicht mehr auf dem grünen Wiese fliegen müssen. Da hat sich mein Sohn natürlich ein bisschen echauffiert drüber. Was? Bodenflugzeugkampf? Wie geht das denn? Naja, jetzt fliegen wir demnächst einmal. Ja, das geht so bei mir ab. Ich glaube, jetzt haben wir ordentlich den Puttis wieder erzählt, was so abgeht bei uns.
Ja, ich habe aber noch was vergessen zu meiner Schande, habe ich gemerkt.
Ah, da kommt der senile Opa, der wieder alles vergisst.
Ja, der Suff und ihr wisst, ja, jetzt reden wir schon fast eine halbe Stunde über was geht ab. Aber ich muss das trotzdem noch sagen, weil genau jetzt heute vor einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, gab es den Rumble Slam Demo-Tag beim Headblast in Oberhausen, den der liebe Uwe und der Sonny organisiert haben. Und da bin ich auch mal vorstellig geworden. Und das möchte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, denn das finde ich einfach eine super Aktion. Uwe mit seinen Nischensystemen, wir kennen das. Und Uwe macht ja immer wieder mal so Demos. Das hat Spaß gemacht, war auch ganz guter Zulauf. Ich habe mich auch gefreut, den einen oder anderen dann mal persönlich zu treffen. Also das war eine sehr runde Sache und deswegen muss das auf jeden Fall noch erwähnt sein. So, fertig.
Das klingt cool.
Definitiv.
Das hättest du ja auch in die nächste Kategorie packen können, die da lautet:
Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche.
Oder? Hätte auch hier gut reingepasst.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt, okay. Aber da du jetzt gerade den Uwe, den Was geht ab, gegrüßt hast, übernehme ich mal das Zepter. Denn ich würde gerne mal einen Mitpodcaster grüßen, der jetzt schon länger nicht mehr dabei war, weil er irgendwie mit seinem eigenen Laden zu tun hat, ganz viel. Den Lindert nämlich und Lindert's Tabletop-Zirkus. Aber es ist ein Gemeinschaftsgruß, denn ich möchte hierbei auch noch die Spezialitätenbrennerei grüßen. Denn die beiden, und ich hatte ja gehofft, dass Lindert vielleicht noch Zeit findet, zum Podcast hinzuzustoßen, aber leider nicht. Aber wir müssen es erwähnen, die beiden haben nämlich jetzt eine Kooperation. Die saufen beim Spielen. Nein, ist natürlich noch ein bisschen nicht so simpel. Nein, also Lindert hat jetzt ein Regal bei sich im Laden stehen, habe ich gesehen, von der Spezialitätenbrennerei. Das heißt, ihr könnt euch da, also wenn das Spiel gerade nicht so gut gelaufen ist, könnt ihr dort ein paar Euros lassen und euch eine Flasche mitnehmen. Und die Spezialitätenbrennerei, wir haben es in der Instagram-Story gepostet, die haben jetzt Spieleabende oder Spieletage. Ah, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, aber Spieletage oder Abende bei sich dann veranstaltet, wo man dann nach jeder Runde eine Spezialität dort verköstigen kann. Ne? Wie genau das aussieht, wird wahrscheinlich der Linda dann nochmal erzählen oder solltet ihr auf jeden Fall die Instagram- und Facebook-Kanäle von der Spezialitätenbrennerei und Lindert's Tabletop-Zirkus folgen, denn da werden sie geholfen. Jo.
Das klingt definitiv gut. Und ich muss sagen, sowohl Lindert's Tabletop-Zirkus als auch die Edelstahlbrennerei, lecker.
Der Lennart ist lecker.
Der Laden trifft deinen Geschmack.
Definitiv.
Ach so, ja, ja.
Macht Spaß.
Aus der Nummer, ach, macht Spaß auch noch. Okay, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
Ja, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Aber ich stehe auch dazu. Ist okay. Ich finde beides sehr cool und ich finde die Kombination toll. Und ich wünsche denen
Lennart und Schnaps ist genau mein Ding.
Lecker.
Lecker.
Hat sich schön geprickelt, diese Sekte in den Bauchnabel. Wie war das? Oh Mann, ey. Und das wäre
schon Dreh. Das ist Schnappes getrunken. Ich weiß.
Oh Mann, ey. Martin, mach du mal deinen nächsten Gruß, bevor ich den.
Ja, ist eigentlich auch die perfekte Überleitung: Saufen und Tabletop-Spiele. Denn mein Gruß geht an den lieben Niklas, auf Instagram unterwegs als Red Rage Tabletop, der hier sogar schon mal vor vielen, vielen Folgen Erwähnung fand, weil er, glaube ich, den ersten handgeschriebenen Zuhörerbrief eingeschickt hatte.
Den wir beim Lennart getroffen
haben. Ganz genau, richtig. Denn den will ich einfach mal grüßen, denn mit dem lieben Niklas hatte ich zwei erste Male. Und zwar mein erstes und auch einziges 40K-Spiel.
Es geht einfach ja, weiter.
Endlich kommt Niveau auf. Und mein erstes Freebooters Fate-Spiel. Und da ich jetzt gerade hier vor einer riesen Vitrine mit jede Menge Freebooters-Minis sitze, will ich einfach mal Hallo sagen. Lieber Niklas, vielen Dank. Und ich freue mich auf unser nächstes Spielchen, was irgendwie auch nie ohne Saufen passiert. Aber das ist ja auch okay.
Genau, was Martin sagen möchte, fühle ich geknutscht. Von mir geht nochmal auch ein Gruß raus an den lieben Malte. Der hat sich nämlich bei uns bedankt für die nette Unterhaltung und hat direkt ein paar Dublonen dagelassen bei PayPal. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wer da unser Projekt hier unterstützen möchte, kann das gerne über so ein Trinkgeld machen. Alle Informationen findet ihr auf tablepod.de. Ich möchte aber in dem Zug auch gerne noch alle Potties einfach grüßen. Alle Potties, die zum offenen Tablepod-Treff kommen, die uns hier abonniert haben, die auf die Webseite gucken, die im Discord schreiben, die den Podcast hören, die auf Instagram uns folgen, denn da haben wir jetzt vor kurzem die Schallmauer von 1000 Followern durchbrochen. Wir können uns da nichts von kaufen, es spricht uns auch keiner auf der Straße drauf an, aber es ist eine schöne Zahl. kommt nur nicht alle gleichzeitig zum offenen Tableport-Treff, so viel Platz haben wir nicht. Möchte mich einfach mal, ich glaube auch im Namen aller anderen, dafür bedanken, dass ihr uns auch in den Stories teilt. Da stehen nämlich immer nette Sachen drin, wie, endlich ist die neue Folge raus und geile Besetzung, geiles Thema, hat wieder Spaß gemacht, die Folge zu hören. Und ja, da wollte ich mich dann einfach mal bei euch allen bedanken.
Hört, hört. Ja, das kann ich nur wiedergeben. Da sprichst du auf jeden Fall für uns alle, glaube ich.
Jepa. Genau. So, das waren, ich glaube, mehr Grüße haben wir jetzt aktuell gerade nicht, ne? Also wir könnten eigentlich Gott und die Welt grüßen, aber das waren, glaube ich, die Grüße für die Folge 70. Ich sehe, Martin, du hast nächste Rubrik, hast du dir hier reingeladen?
Ja, ich war so frei.
Okay, jetzt muss ich mal eben gucken, wo der Knopf ist. Moment. Ist ja alles neu hier, deswegen gönnt mir die Sekunden. Achtung.
Was wäre eigentlich, wenn?
Was wäre, wenn? Genau. Mir ist eine Frage in den Sinn gekommen, die mir schlaflose Nächte bereitet hat und die ich jetzt einfach mal hier in die Runde schmeißen wollte. Und zwar, was wäre, wenn bei Star Wars Legion unterschiedliche Einheiten unterschiedlich viele Verteidigungswürfel werfen dürften. Also vergleichbar zum Beispiel mit X-Wing. Da ist es ja abhängig vom Schiff, wie viel Verteidigungswürfel man da würfeln darf. Und bei Legion ist das eben nicht so. Also auch wenn ein AT-ST mit 4 Waffen an Bord auf einen pieseligen Stormtrooper schießt und da 8 Schaden macht, dann kann der Stormtrooper theoretisch die 8 Schaden komplett verteidigen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das Spiel, wenn das nicht so wäre? Fabian, was fällt dir dazu ein?
Kommst du jetzt da drauf, aufgrund der Erfahrung bei dem letzten Turnier?
Jein, also ich habe mir das eigentlich schon bei mehr oder weniger jedem Legion-Spiel gedacht, dass es die Realität ja nicht so richtig abbildet. Ne? Denn ich denke mir, wenn so ein AT-ST aufs allen Rohren auf irgendwelche Fußtruppen ballert, dann muss da eigentlich irgendwas passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Fuß zwischen allen Lasersalven und Granaten einfach mal so durchrennt. Und da finde ich halt andere Systeme wie X-Wing zum Beispiel ein bisschen realistischer. Ich glaube, es würde das Spiel schon sehr verändern. Aber alleine reicht mein Grips nicht aus, um drauf zu kommen, wie. Und deswegen frage ich euch.
Verändern auf jeden Fall. Ne? Also vielleicht erstmal für die Leute, die kein kein Star Wars Legion spielen. Bei Star Wars Legion gibt es 3 unterschiedliche Angriffswürfel. Einen roten, einen schwarzen und einen weißen. Die sind auch, der Rote hat die meisten Erfolge drauf, der Schwarze die zweitmeisten und der Weiße ist eigentlich total kacke.
Oh ja.
Auf jeden
Fall. Oh ja, und dann gibt es 2 unterschiedliche Verteidigungswürfel, einen Weißen, der richtig kacke ist und einen Roten, der richtig gut ist. Und die unterschiedlichen Einheiten, die haben dann Waffen im Angriff und dann, weiß nicht, die können einen Schwarzen haben, die können einen Schwarzen-Weißen haben oder wenn es eine besondere Waffe ist, können die auch, weiß ich mal, einen Roten, einen Schwarzen und einen Weißen haben und als Verteidigungswürfel entweder einen Weißen oder einen Roten. Und je nachdem, wie viele Erfolge der Angreifer macht, so viele Würfel wirfst du dann zur Verteidigung in der Würfelfarbe, die du hast. Wenn du jetzt 11 Treffer abbekommst und musst 11 weiße würfeln, kannst du, also rein rechnerisch, kannst du wahrscheinlich schon so 8 Figuren wegnehmen, wenn du überhaupt 8 hast. Würfelst du aber 11 rote, sieht die Sache da schon ganz anders aus. Das nur mal kurz zur Erklärung. Jetzt meine Meinung dazu. Ich finde eigentlich die unterschiedlichen Würfel und Gewichtung ganz gut, um den, gerade für die Entwickler, um die unterschiedlichen Stärken der Einheiten durch Würfel sprechen zu lassen. Du kannst jetzt Darth Maul hat ein Laserschwert mit 4 roten und 4 weißen. Da kannst du ja Durchschnittserfolg berechnen. Und das Dunkelschwert hat, glaube ich, 6 oder 5 schwarze. Dadurch unterscheiden die sich schon. Und das jetzt kurz erklären ist aber echt schwierig. Oder Mo, du bist ja auch so ein bisschen im Legion drin. Wie ist so deine erste Intention jetzt dazu, die Würfel zu verändern?
Ich finde eigentlich, dass die Würfelfarben das schon so ein bisschen abbilden. Weil bei X-Wing hast du ja quasi nur, jeder hat dieselben Angriffs- und jeder hat dieselben Verteidigungswürfel. Ne? Und ein sehr offensives Schiff, weiß ich nicht, wirft dann 4 Angriffswürfel. Und dann hast du halt im Durchschnitt so und so viele Treffer. Aber wenn du jetzt eine Einheit hast, die hat 2 rote Angriffswürfel, wird die fast immer 2 Treffer machen. Und eine Einheit, die 2 weiße Angriffswürfel hat, wird fast keinen Treffer machen oder vielleicht nur mal so einen. Und ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so hoch. Also du könntest, glaube ich, theoretisch auch im Prinzip, wenn jetzt alle nur weiße Angriffswürfel hätten, hätte der 2 rote wirft, der kann auch 6 weiße werfen. Das wäre im Durchschnitt, wäre es, glaube ich, das Gleiche. Im Durchschnitt. Aber das Problem ist, glaube ich, wie immer, wenn man eben nicht im Schnitt wirft, wenn du halt den Glücksfaktor oder halt die Varianz drin hast und dann hast du halt wirklich eine Einheit, die wirft dann 6 oder 8 weiße Angriffswürfel, so wie dieser Z6 von den Rebellen. Und dann kannst du halt Glück haben und dann wirfst du 8 Treffer, was halt echt super unwahrscheinlich ist, was halt aber irgendwann mal vorkommen wird. Und ich glaube, das ist häufig dann so ein Moment, wo es sich dann blöde anfühlt. Oder auch genauso wie dein Beispiel mit dem AT-ST, wenn der sagt, ich schieße in einen Rebellentrupp rein, die haben nur schlechte Verteidigungswürfel, aber die verteidigen auf einmal alles. Das ist dann doch auch ein bisschen unrealistisch, das kann ich sehen. Ich weiß nicht, was Fabian vielleicht dazu meint.
Ja, ich habe mir nochmal die Frage angeguckt und wir haben jetzt so ein bisschen um das allgemeine Treffer-Verteidigungssystem von Legion gesprochen. Und Martin fragt jetzt allerdings auch, wie wäre es, wenn die Einheiten unterschiedliche Verteidigungswürfel dann werfen würden? Also nicht, weiß nicht, 11 Treffer werden gemacht und du würfelst dann auch 11 Würfel, sondern, weiß nicht, die Sturmtruppler würfen maximal 5 Würfel und, keine Ahnung, die rote Garde.
Nein,
darf aber bis zu 8 Würfel würfen. Ich glaube, das war Martins Frage.
Auch schon
und
gesagt hat, so ein bisschen hat die geht Antwort. Das ja auch über die Art der Würfel dargestellt, die die Trupps zur Verteidigung würfeln. Ne? Da sind ja automatisch auch weniger Verteidigungszeichen oder Search-Symbole drauf. Dadurch kannst du ja schon, also ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass da auf jeden Fall auch Modelle fallen. Natürlich kannst du auch alles saven und das ist natürlich auch manchmal gut. Und ich finde, jeder hat auch ein Recht auf sein Leben. Und jeder soll die Chance bekommen, sich zu verteidigen. Ich würde es vielleicht sogar tatsächlich anders
ein Recht auf sein sagen. Leben,
ja. So ein Sturmtrupp darf maximal 5 Würfel werfen, sondern wenn, dann könnte man vielleicht auch sagen, okay, der Angriff ist so stark, der deckelt den gegnerischen Verteidigungswurf oder nimmt dir 2 Würfel oder irgendwie so ein Kram, ne, weißt du? Das wird ja teilweise auch durch, weiß nicht, Durchschlag oder wie auch immer da ein bisschen repräsentiert. Ich habe die Regeln gerade tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm. Sollte ich mir für Donnerstag vielleicht nochmal auf den Schirm ziehen. Aber ich finde es so rum für mich gerade spontan logischer.
Ich finde, manche Regeln sind echt gut. Also die hantieren wirklich gut mit den Würfeln und mit den Sonderregeln. Ich hatte die Mandalorischen Söldner, also die von Darth Maul gespielt und war erstmal schockiert, dass ich nur 4 Mannequin aufstellen kann, dachte ich mir, oh, die sterben total schnell weg. Allerdings haben die rote Verteidigungswürfel, das heißt, sie sind schwieriger zu knacken, was diese Beskar-Rüstung natürlich darstellen soll. Die haben so eine Regel, dass wenn, du hast ja auch Waffen-Keywords, und wenn jetzt eine Waffe kommt, wo drunter steht Durchschlagen 2 zum Beispiel, das bedeutet eigentlich, wenn du 4 erfolgreiche Verteidigungswürfe machst, werden bei Durchschlagen 2 einfach 2 erfolgreiche Würfe gecancelt. So, und diese Mandalorianer haben halt dann die Sonderregel, dass wenn eine Waffe angreift mit Durchschlagen X, bekommst du halt X Verteidigungswürfe dazu. Ne? Das heißt, wenn 4 Treffer gemacht werden mit Durchschlagen 2, kannst du einfach 6 Verteidigungswürfel würfeln und die Chance, dass die gar keinen Schaden abbekommen, ist immens höher. Dann gibt es die von der Republik, die Arc-Truppler, die haben diesen Durchschlagen. Die sind auch bar, aber die haben das Durchschlagen-Keyword, meine ich, nicht.
Nee, haben die nicht, genau.
Genau, das heißt, das sind quasi auch Truppler mit einem Jetpack und sind nervig und lästig, aber die sind leichter zu knacken. Oder, Martin?
Ja, also ihr habt jetzt viel Richtiges gesagt. Klar, die unterschiedlichen Farben der Verteidigungswürfel, die bilden da auch schon so ein bisschen Realität ab, dass das stimmt. Und auch irgendwelche Sonderfertigkeiten, die Einheiten haben. Ich denke da zum Beispiel an die Pikes vom Schattenkollektiv, die mehr Verteidigungswürfel würfeln dürfen, wenn sie Niederhaltenmarke haben. Und trotz ihrer weißen, schlechten Verteidigungswürfel können die dann relativ zäh sein. Aber was mich halt persönlich da ab und zu so ein bisschen, ja, sagen wir mal, leicht frustriert ist, dass ich bei Legion finde, dass es manchmal einfach schwer ist, Schaden wirklich durchzubringen. Also wenn jetzt nicht deine Liste, die Einheiten, die du auswählst oder die Upgrades oder Waffen, die du dann extra dazu nimmst, drumherum baust, dass du dann solche Keywords wie Durchschlagen hast, dann ist es schwer, garantiert Schaden zu verursachen, selbst mit einer fetten Einheit. Und das finde ich manchmal ein bisschen frustrierend, vielleicht dann auch nicht hyperrealistisch, muss es vielleicht jetzt auch nicht sein, zugegebenermaßen. Ne? Aber ich habe schon gemerkt, bei Legion ist so eins der Systeme, selbst wenn du da jetzt so ein Target-Token nimmst, damit du deine Würfel neu würfeln kannst beim Angriff, selbst wenn du dann nur Hits würfelst, heißt das nicht, dass du irgendwelchen Schaden durchbringst. Ne? Denn theoretisch kann, wenn du jetzt nicht durchschlagen oder so hast, der Gegner immer alles verteidigen, wenn er gut würfelt. Ne? Und das kann frustrierend sein. Das ist so der Hintergrund meiner Frage. Also ja, es wäre, glaube ich, dann auf jeden Fall ein anderes Spiel. Es wäre sicherlich auch langwieriger. Also ob das jetzt eine gute Idee ist von mir, ist wieder die andere Frage.
Ja, wenn es tödlicher ist, ist es nicht unbedingt langwieriger, würde ich mal sagen.
Ja, gut. Ja, stimmt. Ist auch was dran, ja.
Ja, aber ich denke, Legion ist schon sehr missionsbasiert ausgelegt. Also da du ja schon zu Beginn des Spiels die Spielart und Weise einschränkst durch eventuell Wetter oder diese Missionsziele müssen eingenommen werden und dafür kriegst du Punkte, ist auch nicht das Hauptaugenmerk darauf gelegt, ja, die komplette Einheit auszulöschen. Also einfach nur aufs Maul zu spielen. Und ich finde, also klar, ich kann irgendwie deinen Gedanken da verstehen. Ich finde aber jetzt, ich denke mal, wenn die Folge rausgekommen ist, haben wir ja schon gespielt, aber jetzt, wenn wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich würde sagen, lass mal dieses Spiel, weil jetzt spielst du auch gegen einen, der es nicht kann, lass das erstmal wirken. Vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus, wenn du gegen Leute spielst, die wissen, was sie tun, und gute Waffen- und Keyword-Kombinationen in den Truppen haben, womit sie halt gegen alles irgendeine Antwort haben, dann sieht es natürlich schlecht aus, wenn du neu eingestiegen bist und deine Einheit nicht optimiert aufstellst.
Ja, da hast du recht. Also das ist ja jetzt auch so ein bisschen wieder Rückblick auf eine unserer letzten Folgen, wo es um Listenbau ging. Ich habe ja da, wenn ich jetzt noch mal auf das Star Wars Legion Turnier von letztem Wochenende zu sprechen komme, schon viel Hirnschmalz in meine Liste gesteckt und habe auch die Community im Discord gefragt, da um Rat. Und zum Beispiel Mo hat ja da auch Feedback gegeben. Und habe dann festgestellt, ja, die beste Liste bringt nichts, wenn man keine Ahnung hat, wie man die spielt. Ne? Aber ja, das war mir auch vorher klar. Aber ja, lass es vielleicht dabei, bei dieser Was-wäre-wenn-Frage, oder?
Ja, die Potties können ja dazu im Discord sich nochmal äußern. Vielleicht hat jemand schon mal so eine Idee oder es gibt vielleicht so eine Idee im Netz. Auf jeden Fall, ne? Also gerade bei X-Wing sieht man, dass AMG auf die Community hört. Sagen wir mal so. Die haben sich da ja einiges angenommen, ne? Ja. Nee, aber schöne Was-wäre-wenn-Frage auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Matthias war schon lange nicht mehr da, aber in dem nächsten Teaser, in dem nächsten Rubrik-Trailer ist auf jeden Fall mit dabei.
Thema der Woche.
Ja, wir haben tatsächlich noch ein
Thema. Wir haben auch ein Thema, mein Gott. Okay,
gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder?
Thema der Woche.
Ja, man kennt es, Dreiviertelstunde gelabert und endlich kommen die Puttis zum Thema der Woche. Oh Mann, was haben wir überhaupt für ein Thema? Wer möchte das denn mal heute zum Besten geben? Alle, okay, ich mach schon. Ihr faulen Schweine. Okay, Thema der Woche ist Airbrush, nur heiße Luft oder Hot Shit? Wie kriegen wir die Farbe am besten auf unsere Minis und unser Gelände? Pinsel und Grundierspray haben wir alle daheim zu Genüge herumstehen. Aber was ist mit modernen Werkzeugen wie der Airbrush? Lohnt sich der Einstieg? Oder ist das alles nur heiße Luft? Wir klären euch auf. Und mit wir meine ich auf jeden Fall die anderen drei hier, denn ich habe wie immer keine Ahnung von Airbrush. Ja, wir steigen mal am besten ins Thema ein. Martin, du bist doch Airbrush-affin, oder
nicht? Ja, der Vorschlag stammte ja auch von mir, wenn ich mich recht entsinne. Denn ich habe seit bestimmt 2 Jahren, vielleicht sogar 3 Jahren, eine Airbrush hier rumstehen, eine Absauganlage und allen Scheiß. Und habe das Ding fast nie benutzt. Und das hat mich ein bisschen genervt. Ich dachte mir, ein Werkzeug, das man besitzt, das man aber nie einsetzt, da stimmt irgendwas nicht. In meinem Fall lag das daran, dass ich alle möglichen Probleme damit hatte und auch nicht wusste, wie man es richtig benutzt. Und deswegen war das so eine der Sachen, die ich jetzt mal angehen wollte. Und ja, ich fand, es wäre wert, darüber mal zu reden, denn ich glaube, es gibt den einen oder anderen, wie zum Beispiel auch den Matthias, den du jetzt gerade erwähnt hast, der mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht eine Airbrush zuzulegen oder nicht. Und die Frage ist jetzt, lohnt sich das? Ne? Warum? Damit ich bei jedem Wetter und auch im Winter grundieren kann? Oder kann so ein Ding vielleicht eigentlich mehr? Und von uns Vieren aus der Runde hier gibt es jetzt zumindest 3, die da ja auch mal von ihren eigenen Erfahrungen berichten können. Mo, Julian.
Ja, es gibt einen, dessen Gelände ihr damit bemalen könnt, aber ich wollte es nur mal nochmal.
Ich kann nur immer wieder sagen, ich habe es hier schon mal angeboten.
Nee, mein Gelände. Ja, ich glaube, ich gebe das dem Martin am Donnerstag einfach mit.
Ja, mach doch.
Ja. Genau. Meine
schockiert. Ja, Mo, Julian, wir sind denn
auch schon nach. Ja, was soll ich sagen? Meine Erfahrungen sind, meine Erfahrung ist, ich möchte die Airbrush an und für sich nicht missen. Zumindest für die Dinge, die ich tue, ist es eine sinnvolle Ergänzung zu der normalen Malerei. Also ich nutze die meistens, also ganz simpel, zum Grundieren, zum Vorschattieren, um Modelle mit Farbverläufen zu versehen, Grundfarben drauf zu kriegen, schattieren, keine Ahnung, halt so Sachen. Ne? Also richtig Detailarbeit mit der Airbrush habe ich noch nicht gemacht, traue ich mich auch ehrlich gesagt nicht dran, außer mal hier und da vielleicht einen Leuchteffekt oder so anzubringen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das Teil besitze, auch wenn es vielleicht ab und zu nicht so oft zum Einsatz kommt, wie es eigentlich es tun sollte. Ne? Muss halt natürlich jeder selber entscheiden, ob es eine sinnvolle Investition ist oder nicht, ne? Weil man ja entsprechend auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann. Ich weiß nicht, ob man muss, aber ich finde, man sollte. Haha, so. Genau, so das sind so meine allerersten Gedanken. Dann gerne her mit euren Meinungen.
Ja, ich glaube, ich bin eher das andere Spektrum. Ich bin sehr minimalistisch unterwegs, was Airbrush angeht. Ich habe nicht mal eine mit Kompressor, beziehungsweise doch eine schon mit Kompressor, aber ich habe eine mit so einem mobilen Kompressor. Der ist da unten dran, wie so ein dicker Akku halt. Und die kann nicht so viel. Also du kannst da zum Beispiel den Druck und so nicht einstellen. Aber zum Grundieren, Zenital-Highlighten oder wirklich mal MDF-Gelände oder auch mal so ein Leuchteffekt geht damit auch noch einigermaßen. Oder jetzt auch zum Beispiel die ganzen Klauen von den Ganten. Die stehen ja so schön ab, da kann man das relativ easy airbrushen. Dafür benutze ich die auch schon gerne. Und ich habe halt nicht den ganzen Kladderadatsch mit Absauganlage und hast du nicht gesehen. So wie der Martin, glaube ich, eine hat.
Ja, das stimmt. Ich habe das volle Programm mir direkt zugelegt, weil ich dachte, als Gelegenheits- und Ex- und sonst wie Raucher muss ich mir da nicht noch mehr Zeug in die Lunge hauen, was nicht gut für mich ist. Finde ich aber interessant. Ich hatte nämlich so vage im Hinterkopf, dass du eine solche Airbrush besitzt, die es ja auch gibt. Ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung, um mal grundsätzlich zu sagen, was man dafür eigentlich braucht. Also abgesehen jetzt von der Pistole selber, mit der man Luft und Farbe auf die Minis spritzt, braucht man natürlich irgendeinen Weg, um die Luft da durchzupusten. Du hast jetzt schon gesagt, bei dir ist das dann wie so eine Gaskartusche oder so, die unten dran hängt, ne?
Ja, genau.
Stelle ich mir jetzt eigentlich eher unhandlich vor, oder wie ist das?
Wie kann ich das beschreiben? Das ist kleiner noch als eine 0,3er Flasche Bier, die da unten dran hängt. Okay. Das ist jetzt echt nicht viel.
Na gut, da kann ja jeder mit umgehen.
Das kann man mit einer Hand ohne Probleme führen. Ja, na klar, unhandlich ist es. Aber ehrlich gesagt finde ich das jetzt auch nicht super handlich, wenn da unten so ein Schlauch dranhängt.
Ja.
Friemelt sich dann da auch manchmal, glaube ich, bestimmt irgendwie irgendwo dran. Oder, ja, aber ich gehe halt zum Beispiel damit auch einfach raus. Ne? Das ist halt schön. Ich habe halt einen Garten vor der Tür direkt. Und gehe ich halt einfach einmal raus und sprühe halt dann rum. Klar, bin ich natürlich auch abhängig von gutem Wetter und so weiter. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht den Vorteil, so wie ihr, dass ich im Winter grundieren kann. Habe ich halt Pech gehabt. Und ja, wobei, ja, so schlimm ist der Winter bei uns ja gar nicht mehr. Aber zumindest muss ich aufpassen, dass es nicht regnet. Und auch jetzt aktuell ist es halt super, super windig. Da habe ich halt auch echt Probleme, dann da irgendwie zu airbrushen. Das ist natürlich nervig. Aber dafür habe ich echt, das Ding nimmt echt fast keinen Platz weg. Ich kann das mit einem Akku wieder aufladen und es hat echt auch nicht viel gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. 40, 50 Euro oder so hat das alles zusammen gekostet.
Ja, natürlich ein bisschen. Aber was ich zu deiner sagen wollte,
ich glaub, Julians,
das macht so ein bisschen den Aufwand geringer. Ne? Du kannst dir die einfach schnappen, da ein bisschen Farbe reinhauen, weil sie halt direkt mit der Kartusche geladen ist und dann natürlich auch aufgeladen, kannst du einfach loslegen. Ne? Also ich habe in meinem Fall keinen fest aufgebauten Airbrush-Platz hier und muss das halt entsprechend immer alles aufbauen. Ne? Also ich habe hier auf meinem Schreibtisch den Platz, muss aber dann mir vorher überlegen, ob ich das denn heute auch machen will. Und das dauert ja auch ein bisschen kurz, eben das aufzubauen. Und dann muss ich mir natürlich auch ein paar Miniaturen dazu zusammenstellen und mir dann überlegen, was ich jetzt überhaupt an dem Abend machen möchte. Ist halt mit ein bisschen Planerei verbunden in meinem Fall. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es in der letzten Zeit auch nicht so oft passiert, obwohl ich da schon Bock drauf habe und eigentlich auch weiß, dass ich das nicht bereue, wenn ich das eben mache, weil ich dann auch schnell weiterkomme mit einigen Sachen, die ich machen möchte. Aber ich schiebe es mir ein bisschen vor mir her. Das geht so. Ne? Ich habe jetzt so eine Absauganlage, also ich hatte vorher so eine, hatte ich glaube ich auch von Sparmax eine Absauganlage, die war auch gut, aber halt sehr groß jetzt für meine aktuellen Platzverhältnisse und habe mir die dann, also ich habe die dann abgegeben und habe mir jetzt so eine zusammenklappbare, die ist dann jetzt so ein Aktenkoffer von, ach Gott, wie heißen die denn? Denn jetzt genau von Wildtec habe ich mir eine geholt mit, hier mit so Drehreglern Wildtec? Dran für LED-Beleuchtung, die damit integriert ist und für die Absaugleistung, beziehungsweise also für die Geschwindigkeit, mit der sich die Absaugung, also die Rotoren da drin drehen oder wie auch immer. Und die ist ziemlich cool, die kann ich halt wegstellen, das ist ein Vorteil, aber ich muss halt immer aufbauen.
Ja, da waren jetzt so viele Stichworte, weiß ich gar nicht, worauf ich zuerst antworten soll. Also denn nee, alles gut. Das Paradoxe ist nämlich, grundieren tue ich meistens mit der Rattle Can, also mit der ganz klassischen Sprühdose, weil ich auch keinen festen Platz für meine Airbrush habe. Das heißt, ich habe auch von Wildtec so eine Absauganlage, allerdings ohne Regler, die man schön zusammenklappen und in den Schrank stellen kann. Das finde ich auch praktisch. Aber du musst ja das Ding dann nicht nur aufbauen, sondern du musst halt nach der Benutzung die Airbrush auch immer reinigen. Und um mal eben schnell was zu grundieren, ist mir das dann meist zu viel Aufwand. Na, dann grundiere ich dann doch mit der Sprühdose. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Geländestück oder so, was ich besprühen will, da habe ich dann schon immer die Airbrush mal rausgekramt. Aber ja, das ist so einer der Nachteile direkt, würde ich sagen. Der Kompressor steht hier in der Ecke. Den kann ich auch eigentlich nur empfehlen, weil die sind gar nicht mal so teuer. Ich sage jetzt mal, meiner hat knapp über 60 Euro gekostet von irgendeiner chinesischen Firma namens Fengda oder so. Reicht völlig aus. Tipp wäre jetzt, einen Kompressor zu nehmen, der einen Tank hat, weil sonst läuft er andauernd und rattert und nervt und hat auch nicht so konstanten Druck. Wenn man einen mit so einem Tank sich holt, ja, für den, ich sag mal, relativ schmalen Preis jetzt noch von knapp 60 Euro, dann hat man da einen konstanten Druck und dann kann man damit eigentlich auch ganz gut arbeiten. Ne? Und so eine Absauganlage, ja, die brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ich kenne auch jemanden, der sehr viel die benutzt und der hat sowas nicht. Nimmt dann halt in Kauf, dass sein Hobbyplatz da so ein bisschen mit Farbe eingenebelt wird. Dann sollte man aber zumindest so eine Aerosolmaske aufsetzen, damit man da nicht diesen ganzen Farbdampf einatmet. Also das wäre jetzt so ein Stück Zubehör mal als Stichwort, was man, glaube ich, auf jeden Fall dabei haben sollte. Habt ihr sowas, Mo?
Also da ich eh draußen bin, wenn ich mehr sprühe, setze ich mir meistens einfach so eine FFP2-Maske auf. Ist jetzt nicht optimal, aber ja, besser als nix. Und wie gesagt, da ich draußen bin, habe ich eh relativ gute Belüftung, würde ich mal sagen. Aber ich würde mal sagen, eine viel bessere Belüftung als draußen kriegst du fast gar nicht. Aber na klar, es ist trotzdem, ich setze aber auch zum Beispiel, wenn ich viel mit der Rattle Can grundiere, setze ich auch eine auf, weil das im Prinzip auch ähnlich ist. Weil das ist echt nicht gut für eure Lungen, wenn ihr das alles einatmet. Auch übrigens, wenn man mit Pigmenten arbeitet, kann ich auch nicht oft genug sagen, weil das ist fast noch schlimmer, weil die Pigmente ja eben einfach Farbstaub sind. Und Acryl ist auf jeden Fall überhaupt nicht gesund für den Körper.
Man soll auch nicht am Pinsel lecken bei cadmiumhaltigen Farben, habe ich gelernt.
Ich glaube, man sollte sowieso nicht am Pinsel lecken. Es ist, glaube ich, selbst mit Acrylfarben, wo ungiftig draufsteht, gut ist es, glaube ich, nicht auf Dauer. Aber Cadmium, ja, bestimmt noch schlimmer. Oder was auch richtig schön ist, wenn du mit so Terpentinersatz deine Ölfarben verdünnst, dann solltest du ganz bestimmt nicht am Pinsel weg.
Ja, warte mal recht, wer im Bier alle ist.
Ja, kannst du ja immer dran schnüffeln, das reicht vielleicht.
Genau. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Zubehör erwähnt. Was braucht man mindestens? Also gut, du hast jetzt das perfekte Gegenbeispiel zum klassischen Modell eigentlich, Mo, mit diesem kompressorlosen Ding mit Akku. Das hat natürlich seine Vorteile, das sehe ich ein.
Ich glaube, das ist das absolute Minimum. Aber klar, ich brauche auch, na, ich habe jetzt halt auch entsprechende Farben mir besorgt. Ehrlich gesagt, okay, ich meine, rein theoretisch könnten wir ja auch unsere normalen Acrylfarben nehmen, die müsste man halt verdünnen. Mit entsprechendem Verdünner. Den habe ich mir auch geholt. Und zum Reinigen benutze ich Isopropanol. Weiß ich nicht, ob das optimal ist. Ich weiß nicht, da könnt ihr mir bestimmt auch noch ein paar Tipps geben. Aber es funktioniert bisher. Und bei dem Ding habe ich mir gedacht, ey, selbst wenn die kaputt geht, dann habe ich was gelernt. Und dann ist das nicht so schlimm.
Ich glaube, Isopropanol trocknet die Dichtung aus auf Dauer und macht die spröde. Habe ich mal gehört. Jemand anders hat mir gesagt, stimmt nicht. Ich habe mir für 10 Euro von eBay Kleinanzeigen so einen Ultraschallreiniger für Schmuck besorgt, wo ich dann die Einzelteile manchmal reinige. Und da habe ich jetzt neulich gedacht, könnte ich ja auch mal Iso reinmachen anstatt Wasser. Und habe dann festgestellt, dass dieser Plastikkorb, den man da reinhängt, von dem Iso aufgelöst wird. Das war jetzt nicht so richtig geil. Also ansonsten kann ich das Ding aber empfehlen. Man muss diesen Plastikkorb ja nicht benutzen. Das hat dann so eine Edelstahlwanne. Das ist so ein nützliches Stück Zubehör. Aber ja, bisher habe ich nicht mit ISO gereinigt. Es gibt ja auch Airbrush Cleaner und manchmal von Tamiya zum Beispiel ist das ISO, glaube ich, hauptsächlich. Und der von Vallejo ist irgendwas anderes. Was benutzt ihr denn da? Ach so, nee, der Fabian.
Ja, ich wollte nur einmal kurz erwähnen, wo ich Isopropanol höre. Man sollte seine Freebooters-Miniaturen nicht mehrere Wochen lang in Isopropanol einlegen, um die Farben. Die konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, nee, aber ich glaube, dieses Reinigungsthema bei Airbrush ist auch so ein Grund, warum viele sich damit dann gar nicht weiter befassen, ne? Weil man hört ja echt Horrorstories, ne? Dass die Düsen verkleben und der eine hat dann seine Airbrush wieder verkauft, weil das Reinigen so aufwendig ist. Ist das bei euch auch so aufwendig oder gibt es da gute Techniken? Jetzt höre ich Ultraschallbad, der eine nimmt einen Pfeifenreiniger oder einen Kercher. Ja, was macht man da? Wie
also
macht
ich
man
finde grundsätzlich
sauber?
Ist es nicht ist nervig, wenn man ein bisschen aufpasst, wie man die Farbe halt vorbereitet. Also was für eine Konsistenz die hat mit dem entsprechenden Druck und gegebenenfalls nochmal irgendwelchen Retarder oder Flow Improver oder so, finde ich normalerweise ist das gar kein Problem. Ich habe so ein, zwei Farben, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß, mehr oder weniger. Das ist tatsächlich der schwarze Surface Primer von Vallejo. Der macht mir regelmäßig die Airbrush dicht. Aber ansonsten habe ich bis jetzt eigentlich keine Probleme gehabt. Und während meiner Airbrush-Sessions, sage ich mal, und bei Farbwechseln, haue ich da einfach immer zwischendurch mal ein bisschen Wasser rein. Die sieht halt dann, wenn ich nach ein paar Stunden durch bin, entsprechend aus. Aber die Durchlässigkeit ist meistens immer noch gegeben. Also zwischendurch spüle ich die einfach nur mit Wasser aus. Und ganz am Ende, wenn ich fertig bin, gehe ich halt mit dem Airbrush Cleaner von Vallejo da durch und mit Wasser und dann bürste ich die und alle paar Mal tue ich die auch mal. Also ich habe auch so eine Ultraschallanlage, dann tue ich da die Einzelteile rein und zerlege die einmal komplett und dann ist auch gut. Also ich habe eine Hardan Steenbeck Evolution, habe ich, genau. Ich glaube, die ist ein bisschen zickiger als Ivatas, so wie ich das mitbekommen habe. Ich glaube, das ist eher der Hammer, da kannst du Nagel mit in die Wand hauen und danach noch airbrushen, ganz entspannt. Aber ich hatte bis jetzt noch keinen Drang, mir eine zweite zu holen. Wobei ich da halt auch immer viele gute Sachen von gehört habe und das wohl auch ein gutes Werkzeug sein soll. Aber ich habe mich damals einfach für die entschieden, weil für irgendwas muss man sich entscheiden. Da waren damals zwei Düsengrößen bei und dann habe ich gedacht, komm, probierst du die einfach mal aus. Und eigentlich habe ich es nicht bereut. abgesehen von davon, dass dieses Silverline 2-in-1, die hat jetzt so ein paar Abdrücke von meinen Griffeln. Irgendwie hat die sich verfärbt und innen haben sich zwischendurch, hat sich die Beschichtung ein bisschen gelöst, aber das hat sich jetzt wieder geregelt und jetzt ist alles okay. Das war ein bisschen nervig. Aber die Pflege ist an und für sich okay. Ja. Martin.
Ja, aber du hast es schon gesagt, man muss sie manchmal oder am besten eigentlich nach jeder Benutzung auch auseinanderfummeln. Die besteht halt aus vielen kleinen Einzelteilen oder, ja, keine Ahnung, 6 bis 7, 8, 9, weiß ich nicht, je nach Modell Einzelteilen. Musst du dann schon mal auseinandernehmen und reinigen mit so ganz kleinen, dünnen Bürsten und weiß ich nicht was, um zu gewährleisten, dass sie halt nicht verstopft. Und das andere Stichwort, Hadad Steenbeck, Iwata, hast jetzt schon gesagt, denn da war jetzt genau der Wechsel für mich, so die Renaissance des Werkzeugs Airbrush, muss ich sagen. Ich hatte als allererstes so eine billigst Airbrush-Pistole für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro oder so. Die absolute Kacke, hat absolut nicht vernünftig funktioniert, ist quasi sofort verstopft, hat einfach nur Frust gebracht. Dann habe ich mir so eine Hader und Steenbeck zugelegt. Die Evolution war so irgendwie im 100-Euro-Bereich oder so. Und die hat mir auch ständig, ist mir ständig verstopft. Das hat mich dann einfach genervt. Also das war der Grund für mich, dass ich dann dieses Werkzeug, was ich hier rumstehen hatte, kaum benutzt habe, weil ich wusste, ja gut, jetzt will ich die 5, 6 Teile damit besprühen und nach 3, 4 Dingern sitzt das Teil wieder zu. Ich muss halt alles komplett auseinanderfummeln und da mit irgendwelchen Bürsten durch und sonst was. Und das war es mir einfach nicht wert. Jetzt bin ich gewechselt auf eine Iwata. Die habe ich auch so gebraucht für um die 100 Euro bekommen. Die kostet jetzt, glaube ich, neu so 140 Euro oder sowas. Iwata Revolution. Ist jetzt ungefähr so im gleichen Preissegment wie einiges von Hader und Steenbeck. Du hast es schon gesagt, die sind irgendwie anders. Also ich habe es noch nicht geschafft, das Ding einmal zu verstopfen, obwohl ich da Farbe nach Farbe durchgejagt habe. Egal was für Farbe, ob mit Metallpigmenten oder nicht. Ich habe dann beim Farbwechsel immer nur mit ein bisschen Wasser durchgesprüht, einmal mit ein bisschen Cleaner, nächste Farbe rein. Wäre jetzt auch mein Tipp. Ich mache immer erst den Verdünner in den Pott, dann die Farbe, dann rühre ich das so ein bisschen. Und ich habe die noch nicht einmal verstopft bekommen. Also auf einmal macht es Spaß, damit zu arbeiten. Und auf einmal habe ich jetzt auch Interesse, mal zu lernen, was ich da sonst noch mitmachen kann, außer jetzt irgendwie grundieren oder, ja gut, so ein bisschen Highlights oder OSL oder so, habt ihr schon erwähnt, damit zu setzen, weil es sieht halt schon echt anders aus. Ne? Du hast halt wirklich eine ganz gleichmäßig verteilte Farbe, wenn du willst, du siehst da keine Pinselstriche, du kannst das in vielen dünnen Schichten auftragen. Das sieht halt optisch
echt aus. Und es geht vor allen Dingen schneller. Ja, das auch. Ne? Es geht so unfassbar schnell. Auch jetzt hier diese, wie gesagt, ich habe 60 Ganten hier und ich mache das meiste an denen echt mit der Airbrush und das geht so fix, wenn du halt wirklich sagst, du hast echt ein paar mehr Modelle. Klar, wenn du sagst, du hast jetzt 2 Modelle, wird sich das wahrscheinlich nicht viel tun, ob du das jetzt mit dem Pinsel oder mit der Airbrush machst, je nachdem, was du machen willst. Aber sobald es irgendwie 5 oder mehr Modelle sind, geht das so fix mit einer Airbrush alles, auch irgendwie gerade, also Undercoating, Zenital-Highlights, das kriegst du, ja, einige sagen, gut, das kriegst du mit einer normalen Sprühkanne auch hin, aber das meiner Meinung nach nicht, also nicht vernünftig, so wie ich das gerne haben möchte, macht schon echt einen Riesenunterschied. Und viele machen ja auch dieses klassische Underpainting, ne? Das heißt, du machst erstmal dunkle Grundierungen, starke Kontrast mit einer Farbe, mit einem Weiß oder sowas und dann einfach irgendwie ein bisschen Contrast drüber und dann bist du fertig mit dem Ding, so, ne, das ist das, wenn du wirklich sagst, du machst minimalistische Sachen oder auch vor allen Dingen Gelände, Fabian, das ist genau dein Thema, Gelände kriegst du so fix mit einer Airbrush bemalt und das ist so ein krasser Vorteil, finde ich, den du dadurch hast und ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir jetzt mal eine vernünftige zulege, vielleicht, kriegt ihr mich auch heute noch so weit, mal gucken.
Ja, auch Farbverläufe sind damit halt wirklich total easy. Also teilweise passieren die halt einfach schon beim Ansprühen. Ich habe jetzt neulich was mit so einer orangen Farbe angesprüht und dadurch, dass ich halt im unteren Bereich so ein bisschen weniger Farbauftrag hatte, war das dann eher so gelblich und hatte direkten Farbverlauf nach oben hin, ohne dass ich da irgendwas für tun musste. Und das sieht, dann habe ich da noch in so einer schimmernden Farbe oben mal so ein kleinen Sprüher draufgesetzt, das sieht einfach geil aus. Also mit dem Pinsel hätte ich das so nicht hinbekommen. Auf keinen Fall. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Airbrush kann echt richtig Spaß machen, nachdem ich da 2 Jahre lang eigentlich nur Frust hatte, weil ich irgendwie vielleicht ein Montagsmodell erwischt habe, ich weiß es nicht, aber ja, Iwata ist auf jeden Fall, was Airbrush angeht, mein neuer bester Freund.
Ja, wie gesagt, also ich...
Wie sind da so deine Erfahrungen, Julian, mit deiner Harder und Steenbeck?
Die ich habe, ich immer nur vom Hörensagen und so. Grundsätzlich bin ich mit der zufrieden. Ich weiß, die hat wesentlich mehr Teile. Also die ist wesentlich kleinteiliger als die Iwatas oder so, habe ich zumindest das Gefühl. Aber grundsätzlich ist die okay. Wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, die... hat sich an der einen oder anderen Stelle verfärbt, außen. Das habe ich halt nie verstanden, warum das jetzt so ist. Anscheinend ist sie irgendwie, hat die mit mir reagiert, mit meinen Pfoten. Ich weiß es nicht, aber es tut der Funktion keinen Abbruch. Und in einem von den beiden Farbtöpfchen hat sich in die Beschichtung am Gewinde irgendwie gelöst. Keine Ahnung, das fand ich ein bisschen doof. Das hat auch kurze Zeit für Probleme gesorgt, weil das einfach die Airbrush komplett verstopft und blockiert hat. Also das hat nicht mehr richtig funktioniert, bis ich das dann da raus hatte. Aber ansonsten jetzt im Moment funktioniert die eigentlich gut. Ne? Wenn man halt auch bei der Vorbereitung ein bisschen Vorsicht walten lässt und sich auch Zeit nimmt. Ne? Wie das jetzt bei der Iwata ist, weiß ich nicht. Kannst bestimmt einfach die Farbe reinkloppen und durchballern. Die Harder, die möchte ein bisschen, ja, die muss man, glaube ich, ein bisschen mehr lieb haben und ein bisschen mit mehr Samthandschuhen anfassen. Aber, ja, keine Ahnung, die hat irgendwie, ich denke, die kann zicken.
Die braucht Vorspiel.
Lässt es einen auch spüren, aber solange ich jetzt, also wenn ich jetzt weiß, welche Sachen die mag und welche nicht, hier wie diesen Surface Primer, dann umgehe ich die Probleme einfach, ne, und mache dann andere Sachen. Ich habe jetzt andere Grundierungen mir besorgt, kein Problem. Also es liegt nicht an der Airbrush, sondern tatsächlich an dem Anwender und an dem Produkt, was angewendet wird, in dem Fall, ne, die Grundierung. Und ansonsten muss ich sagen, macht es mit der Airbrush einfach Spaß. Ne? Wie ihr gesagt habt, Gelände und so große Sachen, irgendwelche Farbverläufe, schnell 1, 2, 3 Grundfarben mit Schattierung, ratzfatz, sauber, kann ich mit dem Pinsel so nicht machen. Das ist dann nachher nur für die Detail- und Feinarbeit da und dann ist auch gut. Und da kannst du ordentlich was mitmachen. Ich bin auf jeden Fall nicht traurig, dass ich es mir alles zugelegt habe, was ich hier habe. Ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, was für eine Düsengröße benutzt ihr da? Ich habe jetzt mit der Iwata eine 0,5er Düsengröße und das ist eigentlich schon ziemlich groß. Ich hatte die Harder & Steenbeck bekommen, glaube ich, mit einer 0,3er und das jetzt, glaube ich, so der Durchschnitt. Ne? Manche, für die jetzt wirklich tolle Sachen machen bei Mini-Bemalen, nehmen dann sogar so 0,15, 0,2 Millimeter. Ich hatte 0,4 mir dann gekauft, weil ich dachte, ist für Gelände und dafür wollte ich es hauptsächlich haben, ganz gut. Und die Iwata, die ich da jetzt Gebrauch gekauft habe, die hatte halt zufällig eine 0,5er Düse, sprüht aber feiner als die Harder & Steenbeck mit einer 0,4er. Also da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied beim Hersteller. Aber was benutzt ihr denn für eine Düsengröße, Mo? Welche hast du?
Ich kann es dir nicht sagen. Also, wie gesagt, das ist so ein Billigteil, da steht nicht mal die Düsengröße dabei.
Achso, kommt Farbe raus.
Genau, die hat auch keine, also du kannst ja normalerweise, hast du ja auch im Prinzip eine Double Action bei der Airbrush, ne? Dass du sagen kannst, du drückst, wenn du von oben nach unten drückst, kannst du den Druck einstellen vom Kompressor. Und wenn du nach vorne und hinten gehst, kannst du die Öffnungsgröße quasi einstellen. Das kann meine zum Beispiel auch nicht. Die ist im Prinzip Single Action. Ich kann Kompressor an, Kompressor aus und dann im Prinzip die den, also wie viel Farbe kommt raus, kontrollieren. Und mehr kann ich nicht. Das ist halt echt, mich nervt das auch manchmal, weil ich gefühlt zu viel Druck manchmal drauf habe. Und dann habe ich manchmal dieses, weiß nicht, wie sich das nennt, Spiderwebbing oder so, wenn die Farbe halt, du sprühst die Farbe aufs Modell und durch den Druck der Airbrush
genau, ja,
wird die so zur Seite gedrückt. Weißt du, wie früher mit den Strohhalmen malen. So sieht das dann aus. Dann hast du da so schöne, dann fließt die halt in alle möglichen Richtungen und das sieht halt furchtbar dumm aus. Das passiert mir halt sehr oft, leider bei meiner.
Okay, ja, das ist natürlich nervig. Da ist die Double Action, wo du Luftmenge und Farbmenge kontrollieren kannst, schon ganz gut. Bei der Hard- und Steambake kannst du ja auch den Anschlag einstellen, dass du auch sagen kannst, okay, ich will nur so und so viel die Nadel nach hinten ziehen können für die Farbmenge, damit du nicht Vollgas geben kannst oder so. Oder um wirklich kleine Farbstöße dann abzugeben. Ich habe eine 02er und eine 04er. Ich arbeite aber hauptsächlich, weil ich nicht so fein arbeite, mit der 04er. Tatsächlich. Ja.
Okay.
Muss ich wohl gleich nochmal auf die Webseite gehen von
dir. Nimm die Iwata.
Ja, jetzt haben wir. Ja, Iwata, also ich kann es echt empfehlen. Ich weiß aber nicht, andere haben gute Erfahrungen mit Hard-on Steamic. Ich weiß es nicht. Aber sind auf jeden Fall zwei Household Names, die man sich da mal angucken kann. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein paar Zahlen mal gesagt. Also wer überlegt, sich vielleicht auch eine Airbrush zuzulegen, wie unser Matthias. Kompressor so knapp über 60 Euro. Airbrush gibt es ab 20 Euro. Kannst du aber wegschmeißen. Ich sag mal, die billigste Hard-on Steelback ist, glaube ich, die Ultra für so um die 75 Euro. Absauganlage muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber wenn man so will, kriegt man die so auf eBay ab knapp über 80 Euro. Ja, und dann braucht man halt noch so ein bisschen Zubehör, ne, wie Reiniger, diese kleinen Bürsten und Thinner. Also da ist man dann auch noch mal mit ein paar Euro dabei. Aber was Farben angeht, kann man eigentlich, wenn man es genug verdünnt, da alles durchhauen. Muss man sich jetzt nicht extra die Airbrush-Farben holen, wobei das schon ein bisschen bequemer ist. Ne? Ich abschließend vielleicht wollte ich jetzt noch mal ein, zwei Tricks und Tipps sagen, die ich durch Schmerzen gelernt habe. Zum Beispiel, dass man die Nadel, wenn man das Ding auseinanderschraubt zum Reinigen, immer nach vorne rausziehen sollte und nicht nach hinten. Spart man sich viel Ärger. Dass man eher so viele dünne Schichten als eine dicke auftragen sollte, ist jetzt speziell für Ungeduldige wie mich eine Lektion, die man da echt lernen muss. Und das Schöne bei einer Airbrush ist auch noch, du kannst halt dann auch nur Luft sprühen, wie du ja jetzt schon gesagt hast, Mo, mit so einer Double-Action-Airbrush, was, glaube ich, der Standard ist. Und kannst dann halt auch die Mini einfach auch mal eben mit dem Luftfluss trocknen, bevor du die nächste Schicht aufträgst. Und das finde ich sehr praktisch. Ja. Fällt euch noch was ein, was man wissen sollte als Airbrush-Einsteiger?
Verdünnt die Farbe mehr, als ihr denkt, dass ihr die verdünnen müsstet, wäre, glaube ich, mein Tipp.
Dem würde ich mich anschließen. Lieber zu dünn.
Genau, lieber zu dünn als zu dick, definitiv. Und lieber eine Schicht mehr. Und was halt echt cool ist, ist auch sowas wie diese Fluorfarben, die funktionieren richtig gut, auch durch eine Airbrush. Damit OSL geht halt voll ab. Kann man echt coole Sachen mitmachen. Ja, und ich glaube, wie gesagt, wenn euch das interessiert, ihr aber auch keinen Bock habt auf diesen Rieseninvest, dann könnt ihr das echt auf jeden Fall genauso machen wie ich. Holt euch so ein Billigding, probiert erstmal drum rum und guckt, ob das was für euch ist. Und ich habe dadurch auch erstmal gemerkt, okay, brauche ich das, wann brauche ich das, wofür kann ich die überhaupt gebrauchen? Und mittlerweile benutze ich die echt fast immer. Und ich glaube, das ist auch ein echt seichter Einstieg halt in diese Airbrush-Sache, ne? Dass ich halt eben nicht so ein krasses Investment direkt habe und mir denke, oh, jetzt habe ich hier so viel Geld ausgegeben, jetzt muss ich das auch nutzen. Wie gesagt, wäre das ein Griff ins Klo gewesen, dann wäre es auch okay für mich gewesen. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich kann auch nochmal gucken, ob ich die raussuchen kann. Dann kann ich die vielleicht nochmal irgendwie in den Discord posten oder so. Genau, das wäre so mein Fazit zum Ende.
Ich hätte jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Ansonsten, wenn ihr euch überlegt, halt eine richtige Airbrush zu holen, nehmt nicht das Billigste. Das erzeugt zu Beginn halt sehr hohen Frust und schreckt euch vielleicht mehr ab, als es tun sollte. weil ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu den ganzen anderen Malsachen, die man haben kann, wenn man es denn möchte. Und dann, finde ich, kann man da 2 Euro mehr in die Hand nehmen. Und dann ist man, glaube ich, auch auf der sichereren Seite, was die Airbrush angeht.
Fabian, konnten wir dich dann auch überzeugen, jetzt eine Airbrush zu kaufen?
Du hast ja jetzt Geld gespart, ne?
Genau.
Ja, sind die Vor- und Nachteile der Airbrush, die sind mir ja schon bekannt und geläufig. Also mit einer Airbrush wäre mein Gelände schon längst bemalt, das ist mir klar. Mit einer Airbrush kann man richtig geil OSL erstellen. Ich sehe ja, was, wenn man mit der Airbrush umgehen kann, was da für Ergebnisse bei rauskommen. Ne, Mo sagt Termaganten mit einer Airbrush, das geht ratzfass, gerade wenn du so Massenarmeen bemalst oder grundieren im Winter. Also ich sehe die Vorteile, ich sehe aber auch die Nachteile und da muss, glaube ich, jeder für sich selber wissen, ob das was für einen ist. Und ich glaube so, wenn man dann jetzt auch nach der Folge oder nach vielen YouTube-Videos oder so immer noch nicht überzeugt ist, denke ich mal, wäre der nächste Schritt mal so einen Airbrush-Workshop vielleicht zu besuchen. Die gibt es ja auch mittlerweile, ja nicht wie Sand am Meer, aber in den größeren Städten gibt es ab und an sicher mal einen Airbrush-Grundkurs, Workshop oder so, wo man auch eine Airbrush dann gestellt bekommt und das mal ausprobieren kann. Da bekommt man alles erklärt, von der Reinigung bis zur richtigen Haltung und Malen und alles, was wir gerade gesprochen haben, nur noch in professionell und so. Ja, ich glaube, das würde ich dann jemandem empfehlen, der jetzt noch unentschlossen ist. Ja, aber prinzipiell ein Werkzeug, was definitiv seinen Platz in dem Tabletop-Hobby hat. Ja, schon.
Ja, man muss es nicht haben, aber es ist schon eine Bereicherung. Mir ist noch ein Tipp eingefallen, den man auf jeden Fall von Anfang an lernen sollte. Man sollte bei so einer Double Action, ne, Mo hat es erklärt, immer erst aufhören, Farbe zu sprühen, bevor man aufhört, Luft zu sprühen. Weil dann verstopft das Ding auch nicht so schnell. Und das habe ich anfangs nicht gewusst und nicht gemacht. Das spart einem viel Frust. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Schönes Schlusswort, oder würde ich mal so sagen, oder? Ich glaube, das Thema ist relativ gut beleuchtet. Falls ihr noch Fragen habt hier an unsere beiden Airbrush-Experten, dann stellt die im Discord an Fabian, genau. Da kann nichts schief gehen.
Genau, in diesem Sinne, es war wieder ein Schmaus mit euch hier zusammen zu podcasten. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Eine Airbrush werde ich mir zwar nicht holen, aber ich denke, vielleicht den einen oder anderen habt ihr überzeugt. Insofern bin ich schon mal raus und wünsche euch noch eine schöne Restwoche und Resttag.
Jo, von mir auch eine schöne Woche, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut.
Jo, gehabt euch wohl.